Ich habe ein Problem, Nils.
Ja, das eins davon bin ich.
Nein, na, du bist keins davon. Oh. Du bist keins von meinem Eins-Problem.
I got 99 problems, but the bitch ain't one.
Ja. Ah. Wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen zu Hause.
Richtig.
Und ich habe gestern um 17.35 Uhr alle Streaming-Dienste leer geguckt und alle Hörbücher gehört und alle Bücher gelesen.
Das kann ich bezeugen.
Es war dieser, und seitdem starre ich eigentlich nur noch an die Wand.
Ja, auch das kann ich bezeugen. Und dir kann geholfen werden, Maria, denn es gibt einen neuen Inhalt, den du hundertprozentig noch nicht gehört hast, der aber auch 1000-prozentig äußerst hörenswert ist, nämlich ein neues Audible Original Hörspiel. Da gab es schon mal einen ersten Teil, Auris, basierend auf einer Idee von Sebastian Fitzek. Der ist ja, du bist ja auch so eine kleine Thriller-Maus.
Mega, tatsächlich. Ja.
Und da ist Fitzek ja immer eine gute Adresse. Und davon wurde nun ein zweiter Teil produziert. Der heißt Auris 2, sinnigerweise, die Frequenz des Todes. Und in diesem Teil haben wir natürlich auch wieder Jula, die Bloggerin, die ihren True-Crime-Podcast macht.
Ja.
Und die zusammen mit dem forensischen Phonetiker Matthias Hegel, der irgendwie Fälle nur anhand von Tönen löst, die beiden gehen wieder zusammen auf Ermittlungstour und versuchen einen aktuellen Fall einer Entführung eines Babys zu lösen. Also da ist eine Menge los und da weiß man ja jetzt schon, wenn da dann irgendwie auch noch so der Name Fitzek irgendwie mit ins Spiel kommt, da geht's ordentlich zur Sache, da wird's richtig spannend.
Ich habe es wirklich noch nicht gehört und würde mich auch jetzt ganz gern von dir verabschieden, um mich gemütlich irgendwo hinzukuscheln mit einem Tee, einem Kaffee und Wasser und mir das anzuhören.
Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich höre es mir in einem anderen Zimmer an und bin dann gespannt, ob ich dich so höre, wenn du dich erschreckst oder so.
Oh ja, ich bin wirklich sehr schreckhaft. Ja, und heute Abend kommen wir zusammen und reden darüber?
Auf jeden Fall.
Cool.
Das machen wir. Liebe Leute, euch viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von Auris und an dieser Stelle vielen Dank an Audible für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts namens Wimaf, den ihr euch jetzt anhören könnt. Wir können also noch keine Pause machen, wir müssen hier erst noch den Leuten ein bisschen was erzählen.
Ah, stimmt, schade. Naja, schade.
Alles klar, danke an Audible und jetzt geht's los mit Wimaf.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wie Maff? Wiedersehen macht Freude.
Ein großes Hallo und herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen, zu der besten Wahl, die ihr heute getroffen habt, nämlich diesen Podcast genau jetzt gerade zu hören, uns jetzt gerade in eurem Ohr zu haben. Dazu möchte ich euch beglückwünschen und sagen, ja, ihr seid Menschen mit einem fantastischen Geschmack. Ihr seid Menschen, die sagen, ich möchte mein Ohr nicht verstopfen mit durchschnittlichem Rotz. Ich möchte an mein Ohr lasse ich nur Wasser und höchste Qualität im Podcast-Inhalt. Und deswegen hört ihr, was ihr gerade hört, nämlich Wimaf. Und mit mir moderiert diese Sendung niemand Geringeres als die großartige Maria Buckelberg.
Hi.
Ich muss mir jetzt gar keine Mühe mehr geben, dich anzukündigen. Ich hab dich ja jetzt.
Ja, genau so funktioniert das ja. Deswegen sind Scheidungsanwälte die ärmsten Anwälte der Welt. Und weil du mich jetzt hast.
Das war wirklich nur für den Gag heute, weil natürlich werde ich dich mehr denn je auf Händen durch dieses gemeinsame Leben tragen, weil ich möchte, dass du immer auch gerne bei mir bleiben möchtest und wir immer gemeinsam alles bewältigen. Das wünsche ich mir sehr.
Das machen wir. Da habe ich gar keine Zweifel.
Das haben wir uns jetzt amtlich auch bestätigen lassen, dass wir das machen wollen.
Happy Hochzeit.
Happy Hochzeit.
Buckelberg.
Maria Buckelberg. Für mich ist natürlich, für mich ändert sich eigentlich nichts.
Seit 6 Tagen sind wir jetzt verheiratet.
Ich finde übrigens, um euch da ein bisschen reinzuholen, wir werden euch jetzt nicht zu sehr damit langweilen, aber mein Lieblingsgag bei der Hochzeit, als wir da am Standesamt waren,
ja,
war, als dann ging es um dieses Dokument, wo dann unterschrieben werden muss, dass wir jetzt dem zustimmen und verheiratet sind und so. Und dann habe ich unterschrieben und hat die Standesbeamte gesagt, der Mann muss das zuerst unterschreiben und hat dann gesagt, und hat dann zu dir gesagt, aber dann können Sie ja schon mal gucken, wie der Name geschrieben wird. Und ich unterschreibe halt seit Jahr und Tag mit etwas, wo ich als Kind mich über meine Mutter lustig gemacht habe und gesagt habe, wieso unterschreibst du immer mit Boy, mit B-O-J, weil es bei ihr immer so aussah. Weil man sich das, glaube ich, bei so einem langen Namen, mein Vater schreibt den Namen immer aus, meine Mutter schreibt immer so ein komisches Gekrakel, was, glaube ich, daran liegt, wenn man so einen langen Namen hat, dann hat man einfach keine Lust, den jedes Mal auszuschreiben und deswegen macht man dann B-O und dahinter kommt dann irgendwie etwas, was man quasi eine Kellberg-Handbewegung nennen könnte, die aber nicht so lesbar ist. Und ich habe dann da unterschrieben im Standesamt und dann hat die Standesbeamte gesagt, das war jetzt keine große Hilfe.
Hoffen wir mal, dass die Hörerinnen und Hörer sich noch erinnern, wie die Story angefangen hat. Für was war es jetzt keine große Hilfe? Ich habe es sogar vergessen.
Ach so, weil die hat zu mir.
Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich fand es alles sehr, sehr schön. Wir haben ja in Köln geheiratet, morgens hin, mittags geheiratet, nachmittags zurück. Wie es sich für ordentliche Eheleute gehört.
Absolut. Das Köln nennen wir nicht umsonst das Las Vegas Deutschlands.
So sieht's aus. Das Las Vegas ohne Hotels Deutschlands. Und machen uns jetzt ein paar schöne Tage. Wir können ja nicht verreisen, aber wir machen so kleine Ausflüge. Und ein Ausflug, den wir gemacht haben, ist an einen Ort in den USA, an dem ein Vulkan steht.
Wow. Nicht schlecht, Chapeau.
Habe ich nur dir zuliebe gemacht.
Ich ziehe meinen Moderationshut.
Ja.
Ja, das ist der Film, den wir geguckt haben, Dante's Peak. Wir wollten mal wieder ein bisschen in die Katastrophe gehen. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, auch Quarantäne-Reihe, aus der wir den geguckt haben. Ne?
Es ist einfach ein Wimmer-Film.
Wobei wir auch überlegt haben, ob wir alle Pierce Brosnan-Filme machen, ob das der Anfang der Pierce Brosnan-Reihe sein könnte.
Oder ob wir alle von diesen gedoppelten Filmen machen. Das, ja. Und die so, also dass wir jetzt als nächstes Volcano machen.
Ja. Also ihr freut euch, eine lang gehegte und vielleicht auch ein bisschen mit dem einen oder anderen in Vergessenheit geratene WIMAF-Tradition hat heute wieder stattgefunden, die Eröffnung einer neuen Reihe.
Ja.
Damit wir auch, damit es da hinten raus nicht eng wird. Also total. Dann würde ich plötzlich eines Tages sagen, was sollen wir noch gucken, wir haben alle Reihen durch.
Welche Reihe haben wir denn eröffnet mit dem Disney-Film? Mit den Rollerblades.
Na, das waren die Quarantäne-Filme.
Ach so, ja. Aber wir sind doch immer noch in Quarantäne.
Ja, aber es ist, ja, aber trotzdem gucken wir auch andere Reihen weiter.
Okay, und wir machen neue Reihen auf.
Aber wir machen auch neue Reihen auf. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt die Double Trouble-Reihe ist oder ob es die Pierce Brosnan-Reihe ist.
Lasst euch überraschen.
Vielleicht ist es auch beides.
Ja, vielleicht
zwei
machen
Reihen
wir,
auf einmal.
Vielleicht machen wir heute zwei Reihen auf einmal auf.
Weil, wenn wir dann bei den späteren Bonds sind, haben wir auch Bond und Pierce Brosnan gleichzeitig.
Total. Also hier passieren ein paar aufregende Sachen, Leute.
Deswegen können auch. Gibt es einen Film mit Pierce Brosnan und Barbara Streisand und oder Bette Midler zusammen?
Ganz sicher. Dann. Wir können ja auch nicht Pierce Brosnan machen, sondern Linda Hamilton.
Oh Gott. Da kriegen wir wahrscheinlich auch einiges zu sehen.
Glaube ich auch.
So, Dante's Peak.
Dante's Peak. Wir sind heute so frech und werden nicht die längste Folge der Welt machen. Ja. Weil heute noch unsere Flitterwochen sind und wir gleich in die Sonne wollen mit einer Sache, mit einer Betätigung, die ich ausgesucht und gebucht habe und Nils damit überrasche. Nils weiß also nicht, was ihm heute blüht.
In diesem Sinne, ciao.
Nein, natürlich nicht. Also die Startcredits, ja, sagt man das so?
Klar, kannst auch Vorspann sagen.
Die waren schon sehr dramatisch. Die waren so Vietnamkrieg-mäßig.
Ja.
Also man sah so schreiende Leute und Feuer und die Kamera hat so wüst so rennende Füße gefilmt und Menschen, die irgendwie ihre Kinder verlieren und so und es war alles dunkel und es war echt so kriegsmäßig.
Viel Schlamm.
Ja, ja, aber so, weißt du, das war irgendwie so, also man wurde so direkt, es war direkt ein Cold Open.
Pierce Brosnan versucht da mit dem Auto sich durch diese Menschenmenge, durch den Schlamm, durch die Dunkelheit, durch die Panik irgendwie einen Weg zu buxieren, kommt dann zu irgendeiner Art Büro, wo er irgendwie noch Geräte hat und seine Partnerin packt alles in seinen Pickup und versucht dann da so schnell wie möglich aus dem Gebiet wieder rauszukommen.
Genau, also er ist da schon Vulkanforscher.
Vulkanologe.
Ja. Und seine Frau oder Freundin oder was auch immer auch. Und die haben auch noch ein Team.
Ja.
Und sind offensichtlich mitten in einem Ausbruch und versuchen jetzt noch irgendwie rauszukommen. Und jetzt passiert was auch so ein ganz typisches Filmmotiv ist. Wir werden in eine schlimme Situation mit einem Charakter reingeworfen, in dem etwas sehr, sehr Schlimmes passiert.
Ja.
In dem er jemanden verliert, den er sehr gern hat oder jemand aus seinem Team oder so.
Ja.
Was dann in Zukunft seine Handlung und seinen Charakter prägt, damit wir nachvollziehen können, warum er wie in Zukunft reagiert.
Und das ist interessant, weil es gibt so Lavabrocken, die da auf dieses Dorf niederprasseln und einer bohrt sich seinen Weg durch das Autodach und in den Kopf seiner Freundin.
Ja, das ist ziemlich fies.
Ja, das ist sehr fies.
Weil wie sie auch stirbt, sieht fies aus.
Das stimmt. Sie hat noch so eine Art Spasmen sozusagen und dann ist sie tot, weil der halt einfach voll in ihr Gehirn gerammt wurde, dieser Stein.
Ja.
Das war sehr fies.
Also es ist quasi wie Hagel, nur mit so Steinen, die brennen.
Genau. Und meinst du jetzt Hagel oder Hagel?
Es ist wie Hagel. Genau.
Nur
wie
mit brennenden Steinen.
Ja, nur mit brennenden Steinen. Stellt euch das jetzt kurz vor.
Und dann, und dann sind wir im Jetzt, dann wacht er auf und
genau. Und er hat, was auch ein typisches Filmmotiv ist, nachdem Menschen sterben, sind die Protagonisten haben so ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das fand ich sehr lustig, weil sie haben es nicht ganz zu Ende gedacht. Also seine Wohnung sieht aus wie Sau.
Ja.
Überall stehen so Cola-Dosen rum und irgendwie. Aber er trainiert im Anzug.
Es ist auch irgendwie, man muss ehrlicherweise gestehen, das kann man ja schon alles vorwegnehmen, wir müssen ja jetzt auch nicht so super chronologisch durchgehen. Diese Backstory-Wound macht nicht so richtig viel mit ihm. Also es gibt jetzt keine...
Doch.
Gibt jetzt
na klar,
Moment, wo
es ist
das
ja
so
das ganze...
Konflikt
natürlich.
Wird
Hä? Es ist doch das, was ihn antreibt, super übervorsichtig zu sein.
Aber das hätte man auch so erzählen können.
Klar, hätte man auch.
Dass ein Vulkanologe Angst hat, dass ein Vulkan ausbricht.
Ja, aber man will sozusagen das noch, warum er viel ängstlicher ist als sein Team.
Ja, aber das funktioniert
und als sein
nicht
Chef.
So richtig, finde ich.
Das auch für mich hat das funktioniert.
Echt?
Ja.
Ich finde das, also.
Was für mich nicht funktioniert, ist, dass er mir als gebrochener Mann dargestellt werden soll. Und er kommt halt als Pierce Brosnan in seiner James-Bond-Klamotte ins Büro. Und macht zu Hause Liegestütze in seiner Anzughose.
Ja, aber
also er wirkt sehr collected.
Aber das meine ich. Ich finde, er hätte auch ein sehr besorgter Vulkanologe sein können, ohne dass er diese Backstory wound hat. Er kann ja auch der Einzige im Team sein, der wirklich checkt, wie ernst es um diesen Vulkan ist. Ist er ja letzten Endes auch. Und dafür muss man doch nicht seiner Partnerin einen Gesteinsbrocken in den Kopf hämmern.
Naja, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, wir sollen ja sofort mit ihm fühlen.
Ja, aber ich finde, die hat nicht funktioniert, weil wie du sagst, er sieht noch super aus, er ist super aufgeräumt.
Ja, aber es ist so lustig, ne, dass sie nicht ganz sicher waren, wie er wirken soll, weil seine Wohnung ist halt komplett Chaos.
Ja.
Er kommt aber geschniegelt raus und war 100% gerade bei der Manipedi.
Naja. Bei der Manipedi.
Manipedi.
Also deswegen finde ich, haut das nicht so richtig, ist das auch so überflüssig irgendwie.
Ach, ich fand's schon okay, weil ich hätte den Film definitiv gefragt, warum er so übervorsichtig ist, im Gegensatz zu seinem Team.
Aber ich finde, dass sein Handeln die ganze Zeit sehr schlüssig ist, weil wir sehen ja, warum er so vorsichtig ist. Wir sehen ja, dass er sieht, dass dieser Pool kocht, in dem die
Dann sollte man
waren,
vielleicht eher rückwärts fragen, warum sein Team es nicht so ernst nimmt.
Genau. Das ist vielleicht. Vielleicht haben die so eine Backstory-Wound, wo die nur an so Vulkanen waren, wo Bonbons rauskamen und so LSD und so.
Ja.
So Partyvulkane.
Ja.
Die waren nur an so Partyvulkanen.
Oder der im Margaritaville.
Oder der Margaritaville.
Den nie ausgebrochen ist.
Ja. Das ist die interessantere Frage.
Das ist die viel größere Tragödie. Und jetzt und ich waren mal mit meinen Eltern im Restaurant in den USA namens Margaritaville. Und da stand im Restaurant so ein riesengroßer Vulkan, der angeblich regelmäßig ausbricht. Und wahrscheinlich kommt da dann Bier daraus oder so, keine Ahnung. Oder irgendeine Flüssigkeit, ich glaube, es ist nur für so einen optischen Effekt. Und ab und zu, so alle 20 Minuten, hat der auch so Geräusche gemacht, so als würde der sich jetzt quasi in Stellung bringen. Und dann ist der aber, wir waren da 2 Stunden einfach nie ausgebrochen.
Aber irgendwie haben die uns doch erklärt, dass wenn der ausbricht, dann kriegen alle eine Margarita aufs Haus oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich lassen sie ihn deswegen gar nicht mehr ausbrechen.
Ja, wir waren zu viele. Ja, mir ist ihm auch aufgefallen, weil wir gerade bei Pierce Brosnan und seinem Aussehen sind, ja, dass Pierce Brosnan einfach immer die gleiche Rolle gespielt hat, rein von wie er angezogen war und wie sein Haar gestylt war. Er sah einfach immer gleich aus.
Aber er sah auch immer echt richtig gut aus. Ich habe gestern gedacht, boah, echt ein hübscher Mann gewesen.
Überhaupt nicht mein Typ.
So in dem Alter.
Aber so objektiv wahrscheinlich schon, ja. Ich fand, dass sein Gesicht war mir immer zu so schlitzig.
Nee,
also der hat immer so der hat so kleine Äuglein
so
und auch so einen kleinen
Gesicht,
Mund, ja, so kniffiges Gesicht.
Ich finde, der sieht super aus. Ich finde das Einzige, was ich bei dem immer, was ich glaube ich bei fast allen Rollen fand, außer bei Remington Steele, wo er fast immer im Anzug war, ist, dass man bei dem oft das Gefühl hat, dass die Hose ein bisschen unter den Armen juckt. Der hat die Hosen immer so extrem hochgezogen und zugegürtelt. Und das war gestern auch wieder der Fall, oder jetzt bei diesem Film meine ich natürlich, wir haben ihn gestern geguckt, deswegen war jetzt bei Dante's Peak auch wieder der Fall, dass ich gesagt habe, no.
Ich spreche jetzt für mich und alle anderen Menschen mit einem ästhetischen Gefühl, hat uns nichts ausgemacht.
Auf jeden Fall kommt er, also es ist 4 Jahre her, dieser Zwischenfall mit diesem anderen Vulkan und es gibt einen neuen Ort, an den sie gerufen werden, nämlich eben Dante's Peak.
Aber werden sie gerufen? Nee, der Chef hat irgendwas, glaube ich,
ja,
sieht
er wird
irgendwas,
hingeschickt.
Ja, wird, glaube ich, hingeschickt, um quasi zu testen, ob da alles gut ist.
Genau.
Ob es da irgendwelche Bewegungen gibt, weil ich glaube auch, dass sein Chef quasi irgendwelche Daten hatte in der Vulkanzentrale und ihn deswegen hingeschickt hat, dass er mal messen soll und vergleichen soll mit den Messungen von vor 15 Jahren. Und deswegen fährt er dahin ins 7400 Seelendorf Dante's Peak, was gerade einen Preis verliehen bekommt zum zweitbesten Ort zum Leben in Amerika unter 20.000 Einwohner.
Zweithöchste Lebensqualität aller Städte unter 20.000 Einwohnern.
Ja.
Sagenhaft gut. Und der Preis wird verliehen. Das
ja,
wusste ich
da
gar nicht.
Da kommt jemand
ja.
Von einem Magazin namens Money.
Ja.
Und wo ich auch dachte, wie faul kann man eigentlich sein? Und die Bürgermeisterin ist, und das sollte für die Leute für ihren Problem sein, Linda Hamilton aus Terminator.
Ja, und die kriegt dann die Plakette von der Redakteurin vom Money Magazin verliehen, weil in Dante's Peak sowieso gerade großes Straßenfest ist, so
ja.
Gründerfest, Gründerväterfest.
Pionier, irgendwas, ja.
Genau. Und da freut sich das ganze Dorf, dass sie Zweiter geworden sind beim Vergleich der höchsten Lebensqualität bei
Wer
Städten
war nochmal Platz 1?
Weiß ich nicht.
Haben sie doch auch gesagt.
Haben sie gesagt?
Ja. Ah, ich hab's vergessen.
Ist auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, lass mich dich fragen.
Erster Loser.
Wie findest du Linda Hamilton in dieser Art Rolle? So ein bisschen als Working Mom, Love Interest, auch so, die hatte ja auch so einen Soccer Mom-Schick.
Ja.
Also so wie sie die Haare getragen hat und dann mit diesem so, ne?
Ja.
Weil wir kennen sie ja eigentlich aus Terminator.
Ja, Sarah Connor.
Ja.
Ich fand das echt okay, wie sie das gespielt hat. Ich fand sie auch okay besetzt. Das passt mir ganz gut. Die hat ja, was ja Linda Hamilton hat, ist so eine, die hat so eine extreme Breitbeinigkeit. Die hat so eine, ich finde, die hat so eine.
Was bedeutet das?
Ja, ich finde, die hat so was, die hat so eine Gestik und so einen Bewegungsablauf, der so, den finde ich sehr anpackend, sehr so, ah, komm, wir machen das jetzt, komm, hier, lass mal irgendwie das Auto aus dem Schlamm ziehen und so.
Deswegen war sie ja wahrscheinlich auch Sarah Connor.
Sowas bringt sie irgendwie mit und deswegen ist es so lustig, sie in diesem Film am Anfang in Bluse und Rock zu sehen.
Ich finde aber, dass sie ein sehr hübsches Gesicht hat, ist mir immer aufgefallen.
Ja, das finde ich nicht so, ehrlich gesagt. Ich finde das Gesicht irgendwie komisch.
Ich fand die echt hübsch.
Aber ich fand das in der Rolle irgendwie ganz gut, weil sie so, weil man auch merkt, weil es auch zur Rolle gepasst hat, dass sie sich nicht so hundertprozentig wohl in so einem Kostümchen fühlt.
Ja, total.
Sondern eher so eine, ich will entweder in die Hose und will wieder anpacken. Sie hat auch so ein Café und so.
Ja, sie, also irgendwie ihr Mann ist abgehauen, hat sie mit den beiden Kindern allein gelassen. Sie hat aber noch Kontakt zur Schwiegermama, die da auch wohnt. Und sie ist quasi alleinziehende Mutter, hat das ein örtliches Bistro. Und ist die Bürgermeisterin.
Ja.
Und ist auch offensichtlich, also der Stadtrat sucht wirklich jeden Grund, ihr irgendwie eins auszuwischen.
Ja.
Was ich so interessant finde, weil, also, wenn jetzt der komplette Stadtrat gegen eine Person wäre, dann würde die doch nicht gewählt werden.
Ist doch, aber Bürgermeister werden da, glaube ich, direkt gewählt oder so.
Ja, ja, schon, aber so, da gibt es ja dann trotzdem. Also ich finde,
wenn sie das Café hat, dann lieben sie alle. Wenn sie das
aber andererseits ist es natürlich auch, dass sie es geschafft hat, dass sie diesen Preis kriegen. Also
ja,
so ganz vergönnen könnte es ihr dann doch nicht. Weil wir haben dann später so eine Stadtratsversammlung und da wird sie halt wirklich nur runtergemacht.
Ja, aber man merkt, dass die Stadträte eher so diese Old Politics sind, die ja, so, die sich so ans Kapital werfen. Und
dass
die,
das jetzt auch eine Frau ist, glaube ich, so eine junge Frau. Ist ja irgendwie, also da ist zwar auch eine Frau dabei, aber die macht die halt genauso fertig. Also das ist irgendwie,
ja,
da hat sie auf jeden Fall auch zu strugglen, weil sie, wenn sie, sobald sie eine Entscheidung trifft, dass sie sofort ihr damit gedroht wird, naja, hast du dir jetzt damit deinen Posten irgendwie toll und das ist alles deine Schuld und so. Das ging, war sehr, sehr hart. Jedenfalls Piers Brosnan kommt. Heißt, glaube ich, Harry.
Mhm.
Dalton.
Mhm.
Und von den Dalton-Brüdern.
Mhm.
Einer, der sich einfach mal abgegrenzt hat und losgesagt hat von der Familienbande.
Ja, der hat auch nicht in die Größensache gepasst.
Ja, der war genauso groß wie der eine Größte.
Wie Avery.
Deswegen musste er dann los.
Ja.
Ja. Er musste los. der Größenbus kam. Und er kommt in die Stadt und stellt sich ihr vor und ich fand es interessant, weil sie hat gerade eine Plakette verliehen bekommen.
Ja.
Er geht sofort an die Bühne und sagt, fahren Sie mich doch mal rum. Und offensichtlich sagt sie dann, okay. Also so diese ganze Idee, dass er da einfach, also sie wusste zwar, dass er kommt, aber offensichtlich
ja,
haben sie keinen Termin so richtig, also keinen Uhrzeittermin,
ja,
dass er dann denkt, das wäre doch jetzt der Moment, wo sie hier alles stehen und liegen lassen könnte. Und mit mir jetzt einfach ein bisschen an See fährt, damit ich ein bisschen Wasser messen kann. Weil in dem Moment, er wirkt ja auch noch total entspannt,
ja,
denkt er ja auch nicht, dass hier irgendwie eine Gefahr ist.
Ja.
Also es gibt eigentlich keine Dringlichkeit.
Ja, er ist so ein bisschen so eine Art strafversetzt in so einen Kaff, wo man denkt, wo nichts passiert.
Sie wiederum ist, glaube ich, ganz froh, dass er ihr diesen Ablenkungswegfahrzweig reicht, weil sie sich da wirklich sehr unwohl fühlt.
Das ist auch sofort so eine leichte Knisterei zwischen den beiden. Ja. Man merkt, da ist Chemie, die passen irgendwie zusammen.
Aber wenn man deinen Observationen Piers Brosnan gegenüber folgt, hat er ja mit jedem eine leichte Knisterei. Piers Brosnan knistert einfach immer leicht vor sich hin.
Ja, aber da ist es schon auffällig, da merkt sogar ich, dass da wohl was zwischen den beiden ist.
Genau, dann holen sie noch ihren Sohn.
Mhm.
Also sie hat zwei Kinder, der Sohn ist so ein Rebell.
Ja, holen erst die Tochter, dann den Sohn.
Diese Tochter ist ja die ganze Zeit dabei.
Ah ja, stimmt. Die ist ja beim Fest schon. Die,
genau, die sitzt in der ersten Reihe und flüstert ihr zu,
ja,
was der Vorname von der Redakteurin ist, was ich sehr süß fand.
Na.
Weil sie den immer vergisst.
Genau, dann holen sie den Sohn, der immer in so einem Minenschacht mit so Kumpels abhängt, in so einem stillgelegten Minenschacht. Und dann fahren sie los, um mal so ein bisschen in die Berge zu fahren und sich das also ein bisschen anzugucken. Übrigens Piers Brosnan, der Vulkanologe und das vulkanologische Steininstitut sind in Portland.
Ah ja, stimmt.
Womit uns ja auch so ein bisschen gesagt wird, ja, das sind so, die sind so etwas lockerer. Da ist alles so.
Wo
ein bisschen
ist Dante's Peak eigentlich?
Weiß ich nicht. Wo ist eigentlich die Kulisse, in der Dante's Peak gedreht wurde? Was ist das für ein Dorf?
Ich schau mal nach.
Sah ja auch nach Smoky Mountains aus oder so.
Stimmt.
Auf jeden Fall, dadurch wird gesagt, bei Portland, das muss man wissen, ist so ein bisschen das, was ist das? Ist das Prenzlberg Amerikas?
Ja.
Irgendwie so ein bisschen so, ne? So, also nicht ganz Prenzlberg, Hippie-esker noch.
Naja, es ist dann eher das frühe Prenzlberg.
Oder jetzt das jetzige Friedrichshain.
Der jetzige Friedrichshain ist aber auch schon fast wieder zu spießig.
Ja, das stimmt.
Also es geht dann jetzt schon eher so wieder in Richtung Neukölln oder so.
Ja, also es ist sehr hip. Hipster, dieses ganze Hipster-Movement kommt wahrscheinlich sogar aus Portland und es hat noch so einen leichten Hippie-Einschlag und es ist sehr alternativ und also diese ganze Stadt ist dafür bekannt, dass da so ein bisschen, haben wir so einen Bericht gesehen, dass es da ein Festival gibt in Portland einmal im Jahr, jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber wenn irgendwie auch die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben sind, dann wird es wahrscheinlich wieder stattfinden, wo Leute ihre Wohnzimmer zur Verfügung stellen können für Bands, dass die da spielen können. Und die Leute können dann von Wohnzimmer zu Wohnzimmer ziehen und sich da Livebands angucken. Und wir haben diesen Bericht gesehen und ich habe sofort gesagt, das ist ja der absolute Hammer, da will ich sofort hin. Und Maria hat sofort gesagt, oh mein Gott, das ist ja der absolute Albtraum, hoffentlich müssen wir da niemals hin.
Ja, und deswegen haben wir geheiratet.
Also ich glaube schon, dass es eine interessante Stadt ist und die ist irgendwie auch, ich habe die früher auch nie so am Schirm gehabt, Aber ich weiß noch, als ich dann gesagt habe, das ist ja irgendwie ganz cool und du warst ganz überrascht, weil du gesagt hast, hey, das weiß man, das ist doch bekannt, dass Portland so ist und so, aber mir ist das erst vor kurzer Zeit, aber es gibt ja sogar auch diese Serie Portlandia, so eine Comedy-Serie mit Fred Armisen und der Sängerin von Sleater Kinney, deren Namen ich leider immer vergesse, peinlicherweise, die, glaube ich, auch sogar ein Paar sind und die diese Sketch, so eine Art Sketch-Show ist, das ja im Grunde genommen, die immer in Portland angesiedelt ist, wo immer sich über Hipster und diese ganze Leute lustig gemacht wird.
Also, der Ort,
ja,
der zum Film benutzt wurde, war Wallace in Idaho.
Okay.
Und aber immer die Establishing Shots, also die Umgebung, ist Mount St. Helen in Washington.
Mount St. Helen, der berühmte Vulkan,
ja,
der ja auch mal ausgebrochen ist, der ist echt groß, ne? Ist echt ein riesiges Teil.
Ja, da haben sie ja wahrscheinlich auch die Schrauberflüge
und so. Ja, ja.
Genau. Also das war da.
Okay.
Vielleicht war ja sogar dann auch dieser Rauch echt und so.
Ich weiß nicht, wie aktiv
jetzt aus den Steinen kam.
Glaube ich nicht. Das war ja ein richtiger Ausbruch zum Teil auch. Der ist, glaube ich, vor sehr langer Zeit erst wieder ausgebaut.
Naja, auf jeden Fall passiert parallel etwas, was sich dann auch gleich auflöst. So ein erster Oh-Oh-Moment ist ein nacktes Pärchen geht in die Hot Springs, um schön
Bunga Bunga.
Ja, das Bunga Bunga Spiel zu spielen. Und sind so ein bisschen am Knödeln.
Ja.
Und plötzlich schreien sie sehr laut.
Ja.
Und wir sehen.
Wir sehen noch, wie es blubbt in der Quelle. Und man denkt, es hat er gefurzt oder was ist da los?
Genau.
Ja.
Und dann schreien sie aber sehr laut. Und dann sehen wir erstmal nichts.
Denkt man immer noch, hat er gefurzt?
Ja. Und dann sehen wir sie erst wieder als Harry und Rachel mit den Kindern und der Oma, die sie mittlerweile auch im Handgepäck haben, und dem Hund an den Hot Springs, und die Kinder wollen gerade reinspringen. Der Junge nimmt Anlauf und im Sprung quasi fängt ihn Pierce Brosnan, Harry, weil er im letzten Moment sieht, dass das Wasser blubbert, und das sollte nicht blubbern, weil das heißt, es kocht. Und und dann sehen sie, dann verzieht sich auch, weil es ist irgendwie auch so rauchig, und sie riechen auch, also es scheint Schwefelgeruch, also das, bei ihm gehen dann sofort alle Lampen an, und dann sehen sie die beiden komplett verunstalteten, nicht verkohlt, sondern so verätzten Körper der sich Liebenden.
Es wurde dann auch sofort gesagt, kennen Sie die? Nein, das müssen Wanderer gewesen sein, damit wir da auch nicht emotional involviert werden. Ja,
damit uns die einfach völlig egal sind. Ja. Wobei er doch auch gesagt hat, ich bin hier schon öfter hingekommen oder so. Also es hat nicht so hingehauen. Aber egal. Auf jeden Fall weiß Harry ab dem Moment, hier stimmt was nicht.
Es ist auch so, aber muss man sagen, als sie zu dieser Quelle ankommen mit den Kindern, qualmt die so dermaßen. Also heiße Quellen haben wir alle schon mal gesehen. Die sind auch, da ist auch manchmal so ein bisschen Rauch und so. Die sind ja auch sehr, die strahlen auch eine gewisse Wärme aus und so. Aber so sehr, wie es da qualmt, ist wirklich, da würde ich schon gar nicht mehr an das Wasser gehen, weil ich sagen würde.
Und vor allen Dingen, wenn es überall nach Schwefel riecht, er ist dann noch so, irgendwas stimmt hier nicht. Aber er kennt ja, also er weiß ja, was nicht stimmt.
Er kennt
ja
Schwefel. Ja,
ja, also er ist ja auf der Suche nach so ein paar Merkmalen, dass der Vulkan ausbricht. Eins davon ist Schwefel. Das heißt, dass er in der Nähe des Vulkans sagt, also irgendwie riecht es hier komisch. Ist halt, müsste schneller gehen bei ihm. Das erlaube ich nur den anderen.
Ja.
Aber er fängt ja den Jungen, der natürlich nicht nur mit dem kleinen Zeh zuerst rein will, sondern sofort einen Köpper reinmachen will. Und rettet ihm damit das Leben.
Genau. Und damit sind bei ihm alle Warnlampen an. Wir sehen dann als nächstes so eine.
Ach, gut, wie fandst du eigentlich diesen Pseudo, die Zuschauer auf einen falschen Pfad führen? Als die Kinder in den Wald gehen, dann hört man sie schreien und man denkt natürlich, sie haben jetzt die beiden Leichen entdeckt, aber sie haben einfach zwei tote.
Zwei verbrannte Eichhörnchen. Zwei Squirrels.
Ja.
Und dann sind wir bei der Versammlung der Lokalpolitiker, wo quasi der Stadtrat und die Bürgermeisterin und Pierce Brosnan ist auch noch dabei, wo sie irgendwie alle zusammengekommen sind, weil Pierce Brosnan gesagt hat, wir müssen Alarmzustand ausrufen. Das ist ja quasi kurz vor Evakuierung.
Alle auf die Evakuation, Evakuierung.
Evakuierung, genau.
Evakuation vorbereiten.
Genau. Und dann sagt der Stadtrat, bist du wahnsinnig, wir haben jetzt gerade hier den Investor. Der ist ja jetzt gerade in die Stadt gekommen, weil wir die Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität bei Städten unter 20.000 Einwohnern sind. Und da ist der Investor jetzt da, der sagt, ja, ich investiere in diese Stadt, den vertreiben wir, wenn wir jetzt evakuieren, das können wir nicht machen. Und die Bürgermeisterin sagt, ja, aber die Gefahr ist ja anscheinend real und ja, wir wollen ja auch die Leute nicht sterben lassen. Und dann gibt es diesen klassischen Kampf Stadtrat, Kapital gegen Bürgermeisterin, Moral sozusagen.
Wenn wir das jetzt machen, dann springen uns alle, dann können wir das auch vergessen, Platz 1 zu werden.
Genau. Und dann in der Situation kommt dann der Chef von Harry, Paul.
Weil das Team ist jetzt in der Stadt angekommen.
Genau.
Er hat es angerufen und hat gesagt, kommt lieber vorbei.
Und dann sagt der Chef, was machst du hier? Und dann sagt Harry, ja, ich will, dass die den Alarmzustand ausrufen. Und dann sagt der Chef von Harry, bist du wahnsinnig? Das kannst du doch nicht einfach...
Weil der Chef wiederum offensichtlich genau das Gegenteil mal erlebt hat. Er hat offensichtlich mal einen ganzen Ort evakuiert und eine tierische Panik ausgelöst und dann ist nichts passiert. Und
war nichts. Weil das Problem natürlich ist, ähnlich wie bei Erdbeben, Vulkanausbrüche lassen sich nur extrem schlecht vorhersagen, also an Long Term. Man kann die sehr kurz vorher, gibt es die Anzeichen dafür, aber die kann man nicht, so wie Erdbeben, die kann man auch nur, glaube ich, höchstens einen Tag vorhersagen. Also wenn überhaupt, Erdbeben kann man gar nicht vorhersagen, glaube ich.
Nee, so Sekunden.
Also eine Stunde vorher oder ein paar Minuten vorher, aber nicht verlässlich irgendwie. So, und bei Vulkanen ist es ganz ähnlich, das kann man auch nie so hundertprozentig vorhersagen, ob die jetzt ausbrechen oder nicht. Da gibt es einfach nicht die Mittel für oder nicht.
Aber
die,
es gibt halt schon Indikatoren.
Es gibt aber Indikatoren, genau. Und ich glaube, bei Erdbeben gibt es auch so komische Naturindikatoren. Irgendwie die Tiere merken das, glaube ich.
Ja, aber da geht es halt echt um Sekunden.
Ja.
Also weil.
Na, oder es gibt, glaube ich, schon so eine halbe Stunde oder
wirklich? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir irgendeinen Bericht sehen, dass es irgendwo ein Erdbeben gab, dass keiner das eine Sekunde vorher wusste.
Ja, naja, vielleicht sind es Minuten, aber.
Ja, also das ist schon eher.
Was zu evakuieren.
Also so, na, es kommt vor allen Dingen wahrscheinlich darauf an, wo das Erdbeben gestartet ist. Also wenn du am Ende der seismischen quasi Wellen bist oder in der Mitte oder so.
Hm. Naja.
Es gibt bestimmt jetzt so ein paar Erdbebenprofis, die sich gerade einzeln die Haare ausreißen, während wir darüber versuchen, unser Halbwissen, aber in so einem, es ist schon so, also.
Na, ich überlege die ganze Zeit, weil die Familie meiner besten Freundin lebt ja in Italien in einem Erdbebengebiet und die haben ja schon mehrere Erdbeben mitgemacht, die da die halbe Region zerstört haben und da überlege ich, was die mir erzählt haben, aber ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, sie haben irgendwie gesagt, dass das irgendwie ein paar Minuten vorher merkt oder werden irgendwie die Tiere verrückt oder irgendwie sowas. Maria? Are you still with me?
Ja, ich versuche das gerade rauszufinden. Erdbebenvorhersage. Gibt es bei Wikipedia einen Eintrag?
Auf jeden Fall. Ich kann ja kurz weiter erzählen. Gibt es diese große Diskussion zwischen Kapital und Moral und dann dadurch, dass der Chef von Harry irgendwie sagt, wir können jetzt nicht, das ist viel zu, wir können diese Verantwortung nicht auf uns nehmen, hier einfach nur wegen einem Verdacht zu evakuieren. Es kann tausend Gründe haben, dass diese Quelle zu heiß geworden ist, die Leute verbrannt sind. Wir können nicht nur deswegen evakuieren, das geht nicht, das machen wir nicht. Wir bleiben jetzt hier und beobachten das, aber es wird wahrscheinlich nicht zu einem Ausbruch kommen.
Ja. Und dann ist Harry zwar ein bisschen sauer, aber es ist, wie es ist. Und er so abreißen macht er dann aber nicht, weil er und die Bürgermeisterin, Harry und Rachel, zwinker, zwinker, knickknack. Und
ja, und jetzt kommt eigentlich eine längere Sequenz in dem Film, die so ein bisschen so das Setup erstellt. Also wir sehen diese Forscher immer.
Genau, also das Erdbebenteam nimmt es insofern schon ernst, genau. Das Vulkanteam, sorry, dass sie da irgendwie eine Station irgendwie haben, wo sie, in irgendeinen Raum, wo sie ihre ganzen Computer aufbauen und dann auch so noch so einzelne Untersuchungen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann wieder abreisen, sondern sie nehmen das schon irgendwie ernst, dass es auch irgendwie Säuregehaltveränderungen im Seewasser gab, ja. und das eben auch, Harry hat, wird es ja erzählt haben mit dieser heißen Quelle und so, ja. Und fliegen dann mit dem Hubschrauber hoch in den Krater des Vulkans, den es ja gibt, also das ist ja, da gab es schon mal einen Ausbruch,
ja.
Und machen da halt so Messungen mit irgendeinem witzigen Gerät.
Ja, wir sehen auch so ein bisschen, was die für Geräte haben. Die haben so einen Roboter und an dem Roboter hängt zum Beispiel auch so ein Peilsender dran, der von der NASA entwickelt wurde. Der sorgt aber dafür, dass der Roboter im Ungleichgewicht ist, deswegen machen die den direkt ab, weil der zu schwer ist und sagen, wir gucken dem ja sowieso die ganze Zeit zu, wir brauchen keinen Peilsender für den Roboter. Und lauter so Geräte irgendwie sehen wir da, so hohes technisches Supergerät. Und wir sehen auch so ein bisschen, wir kriegen auch so ein bisschen erzählt, wie sozusagen die Bürgermeisterin mit diesem Team bondet, weil es natürlich zu Piers gehört, aber andererseits auch, weil sie das natürlich interessiert. Sie bringt ihnen jeden Tag Kaffee zum Beispiel umsonst aus ihrem Café vorbei. Sie sagt auch einmal hier für dich Latte Macchiato. wo sich bei mir die Fußnägel hochziehen. Aber das ist natürlich ein Synchronisationsfehler. Aber auf jeden Fall so solche Sachen, wenn er erzählt. Und dann gehen sie um einen Krater, Pierce und sein anderer Forscherkumpel, der auch so ein bisschen so ein Hau drauf ist, so einer, der so auf Regeln scheißt und so. Und dann gehen sie an den Rand des Kraters und lassen den Roboter runter und der bleibt dann irgendwann stehen, weil sie immer so Probleme im Bein haben, weswegen auch immer da so gegengetreten werden muss. Und dann seilt sich dieser andere Typ ab, um den Roboter, um dagegen zu treten, damit er das Bein wieder bewegt. Und dann ist er unten bei dem Roboter und dann macht er so das Seil ab, wo so, okay, er hätte auch mit dem Seil einfach um den Roboter rumgehen können, aber er macht es dann ab, damit wir wirklich vollends wissen, dass der in Gefahr ist. Und natürlich kommt es dann, wie es kommen muss. Es gibt ein leichtes Beben im Vulkan und sofort geht eine Grölllawine los, die vor allem das Bein dieses Haudraufs unter sich begräbt. Und er ist verletzt, deswegen muss Harry sich dann zu ihm abseilen und muss ihn da retten aus dieser Situation. Und dann kommt auch direkt der Hubschrauber, der uns dann auch mal noch kurz erzählt wird, es gibt einen Hubschrauber in dem Dorf, der auch Rettungsflüge fliegen kann und der die beiden...
Der aber von einem Arschloch betrieben wird.
Genau, der von einem Arschloch betrieben wird, das wird uns später noch mal bewusst.
Aber auch hier schon, wenn ich in der Mittagspause fliegen muss, müssen sie extra zahlen. Das ist ja der erste Satz, den wir von ihm hören.
Ja, okay. Und der holt die beiden dann da raus.
Aber gibt's jetzt auch schon so kleinere Beben im Ort? Ich glaube nämlich ja, weil jetzt kommt ja als nächstes, dass sie sich um 18 Uhr alle treffen sollen.
Jetzt schon?
Ja.
Das kann sein. Nee, ist noch, jetzt passiert doch noch ganz viel.
Was passiert denn noch?
Vorher passiert noch, weil ich muss hier gerade meine Notizen durchgehen. Also ich habe hier geschrieben, zum Beispiel Harrys Chef wartet bis Ende, also der glaubt immer noch nicht, dass da jetzt wegen dem Beben am Vulkan die Riesengefahr ist und sagt, wir warten noch ab mit der Evakuierung, mit dem Alarmzustand. Und dann habe ich hier das kochende Froschgleichnis. Jemand, ich glaube Harry, sagt so ein Gleichnis, das ist nämlich bezogen auf die Situation, in der sie da alle stecken und dass sein Chef nicht handeln will, sagt er, wenn man einen Frosch ins kochende Wasser packt, dann springt er sofort raus. Aber wenn man einen Koch in kaltes Wasser setzt und das langsam erhitzt, bis es kocht, dann bleibt er da drin, bis er stirbt.
Ja.
Und dieses extrem brillante Gleichnis.
Danke dafür auch nochmal.
Wendet er an, um die Situation im Ort zu erklären, weil er sagt nämlich, wir sind hier gerade alle in einem kalten Wasser, das gerade langsam erhitzt wird und deswegen sieht keiner die Gefahr, vor der wir hier stehen. Und und dann kommt es nämlich dazu, dass Harry und die Bürgermeisterin jetzt so richtig Date Night machen irgendwie und er sagt zu ihr dann auch den wichtigen Satz, dein Kaffee war mir immer egal.
Ja.
Was für mich vielleicht eine eine Quote ähnlich, schau mir in die Augen, Kleines ist.
Ja, sie und was er natürlich auch macht, was jeder gute Mann macht in so einem Film, ist sich mit den Kindern anfreunden.
Ja. Stimmt, er macht Zaubertricks für die Kinder, die Kinder extrem
auch
lustig
finden.
Auch
super merkwürdige übrigens, ja, aber niedlich.
Ein unsichtbarer Faden, den er in einer...
Ja, weil
eine
das ist ja was uns als Kind alle immer verrückt gemacht hat, so Nähtricks.
Nähtricks ist ja auch dieser berühmte Film mit Keanu Reeves. Was mich als Kind, wo wir bei unsichtbarem Faden sind, was mich als Kind wahnsinnig gemacht hat, der stand immer im Kaufhof oder vor dem Kaufhof, war der Typ, der Wurli verkauft hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an Wurli erinnert, aber Wurli war ein kleiner Wurm, ich glaube aus so Pfeifenreinigermaterial, immer so neonbunt und der hing an einem Nylonfaden.
Habe ich dir zum 40. Geburtstag geschenkt.
Du hast mir einen Wurli zum 40. Geburtstag geschenkt? Stimmt, ich erinnere mich. Unverpackt, glaube ich, ne?
Okay, weiß ich jetzt nicht. Entschuldigung, ich wusste nicht. Ist es so wie bei so alten Actionfiguren, dass es dann massiv an Wert verliert oder was? Ja.
Und Wurli ist so, man hatte dann den Nylonfaden an einem Finger und konnte dadurch Wurli so bewegen. Man musste aber natürlich immer dafür sorgen, dass man keinen ausgeleuchteten Hintergrund hat, weil sonst der Nylonfaden reflektiert. Aber als Kind war es wahnsinnig faszinierend, den Verkäufern vom Wurli, weil die natürlich genau wussten, wie sie den
die sind dann immer so durch die Finger geglitten.
Ja, genau. Ja. Boah, das sah so cool aus, ey. Also Wurli werde ich niemals vergessen. Ich habe diese Wurli-Verkäufer Den habe ich stundenlang zugucken können. Das war wahre Magie. Und so ähnlich war auch dieser Zaubertrick, den hier Harry mit den Kindern gemacht hat, indem er das, die serviert hat, sich bewegen lassen mit einem unsichtbaren Haarfaden übrigens. Er hat ein Haar von einem Mädchen, ein unsichtbares Haar ausgerissen.
Ja.
Dass er dann angeblich als unsichtbaren Faden benutzt hat. Also vieles an diesem Trick funktioniert hinten und vorne nicht. Aber ja, die Familie liebt ihn, die Frau liebt ihn und ihr Kaffee war ihm immer egal. Das haben wir jetzt also auch geklärt, dass die beiden jetzt irgendwie so zusammengehören in diesem Film. Und dann kommt endlich der große Enthüllungsmoment, der Moment, in dem wir alle wissen, okay, jetzt scheint es richtig knirsch zu werden. Denn Harry nimmt sich, ich glaube, bei ihr zu Hause ein Glas Leitungswasser trinken und aus dem Hahn kommt Cola.
Naja, Eistee.
Ja, Eistee. Oder aufgeschäumte Cola.
Trüber auf jeden Fall. Apfelsaft.
Ja, so eine braune Schlacke und kein klares Wasser mehr. Und als wäre die Farbe des Leitungswassers nicht genug, muss er nochmal intensiver dran riechen, um dann zu sagen, das ist nicht okay.
Ja.
Hier
ja,
stimmt
ja.
Was nicht.
Wahrscheinlich riecht er dann Schwefel, ne? Und dann rennt er, wecken sie die Kinder oder, ich weiß nicht, jetzt glaube ich später. Auf jeden Fall fährt er dann zu seinem Team oder ruft sein Team an. Sie sollen noch mal Wasser.
Genau. Also Paul, also der ihn ja
damit hat er dann auch seinen Chef überzeugt.
Genau, der
ihn
die ganze Zeit nicht geglaubt hat. Geht er, genau. Guck mal hier, geht an den Wasserhahn, macht den Wasser auf.
Ja.
Was sagst du dazu? Und er so, okay, scheiße.
Riecht dann dran, oh oh. So, und dann gibt es eine Fernsehübertragung. Und ich freue mich, dass dieser 7400-Leute-Ort einen eigenen Fernsehkanal hat, auf den die Bürgermeisterin eine Ansprache an die Nation halten kann, um allen zu sagen, sie sollen um 18 Uhr zu einer Stadtversammlung kommen, wo ich ja denke, ihr habt aber eine Ruhe weg, Leute. Also, weil es ist ja auf vormittags irgendwie.
Ja, ja.
Warum sollen sich denn alle erst um 18 Uhr treffen? Ich weiß, alle müssen arbeiten und so,
ja.
Aber ist jetzt hier nicht ein bisschen, und ich meine, es fällt ihnen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße.
Ja.
Aber das dachte ich so ein bisschen, klar, mach in Ruhe, 18 Uhr, wenn es euch allen passt. Könnt ihr noch ein schönes frühes Abendessen zu euch nehmen. Also sie sagt auch nicht, packt schon mal oder so, sondern wir quatschen da 18 drüber. Macht euch bis dahin erstmal keine Sorgen, wird richtig gut.
Der Sheriff fährt auch mit seinem Lautsprecherwagen durch die Stadt und sagt 18 Uhr Bürgerversammlung in der Stadthalle, kommt alle oder in der Schulhalle oder so,
ja.
Kommt alle zur Bürgerversammlung, ganz wichtig. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch sich so heutzutage die Reaktionen auf Pandemien und so weiter anguckt, es ist ja, man muss ja sagen, das fand ich interessant, das alles im Vergleich zu heute zu sehen. Ne? Ich habe das immer im Vergleich zur jetzigen Situation gestellt. Wenn wir uns jetzt so die Pandemie angucken, es ist ja alles anders gekommen, als wir uns das alle jemals vorgestellt hätten. Es ist eben keine Panik ausgebrochen, sondern im Gegenteil, die Leute fangen an, so Sachen nicht zu glauben und anzuzweifeln und irgendwie so zu sagen, irgendwie so, ja, so schlimm wird es schon nicht sein und so. Und da war es eigentlich ganz ähnlich, dass die Leute alle denken so, ach naja, komm, Stadtversammlung, ja gut, aber was soll schon groß passieren? Also eigentlich hättest du das ganz richtig, glaube ich, getroffen, wie die Leute auf sowas reagieren würden.
Ich frage mich, ob es dem Ort nicht besser ergangen wäre, wenn die Vulkanforscher nicht da gewesen wären. Weil die haben ja bei nichts geholfen. Weil in dem Moment, wo das Erdbeben ausbricht, das, was dann doof ist,
ja.
In dem Moment kriegen die das in ihrer Vulkanzentrale auch erst mit. Sie haben 1000 Computer, aber sie kriegen nicht mal 2 Minuten vorher mit, dass jetzt ein Erdbeben passiert. Sie kriegen es in dem Moment mit und dann verlassen alle panisch die Stadt. Und genau das wäre auch passiert, wenn die Vulkanologen nicht in die Stadt gekommen wären. Aber es wären nicht alle Einwohner in der Turnhalle eingesperrt gewesen, sondern bei sich zu Hause, wo sie auch viel schneller am Auto sind. Ich will es einfach nur mal sagen, ich habe noch nicht so richtig erkannt, wie die hier eine Hilfe waren.
Es ist dann auf jeden Fall diese Bürgerversammlung, auf der erst die Bürgermeisterin sagt, ja, sorry, dass wir uns alle hier getroffen haben, dass wir evakuieren müssen, bla bla, aber es ist ernst. Und ich übergebe das Wort an Harry Dalton. Und in dem Moment, in dem Pierce Brosnan gerade erklären will, was los ist, was Phase ist, und das ist wirklich vielleicht ganz ungeschicktes Timing, geht der Vulkan los.
Naja, erstmal quasi, genau, kündigt sich quasi mit einem Erdbeben an.
Ich finde es auch interessant, dass ich hab mir so die Halle angeguckt, die ganzen Leute, die da stehen. Es wird ja gesagt, das ist eine Stadt mit 7.500 Einwohnern. Da sind 500 Leute in der Halle oder so.
Naja, das ist ja immer so.
Lass
da geht
1000
ja, da geht ja dann einer aus dem Haushalt hin.
Ja, aber das sind doch nicht alles 7 Personenhaushalte.
Nee, aber ich fand's auch mehr als 500.
Ja, lass es 1000 sein. Und mehr als 1000 waren es.
Ja, klar, dann gehen die Alten nicht, die Jungen nicht. Also so, das haut schon hin, finde ich. Ja,
finde ich nicht.
In so
ein Siebtel der Bevölkerung ist nur da.
Ne, das behauptest du jetzt.
Ja, weil da 1000 Leute sind.
Naja, aber klar, also du hast ja quasi deine Eltern gehen nicht hin, also die Großeltern gehen nicht hin. Du gehst vielleicht hin, ich bleib zu Hause bei den Kindern und schon sind wir 7.
Aber bis jetzt seid ihr 4.
Also du, deine Frau, ja? 2 Kinder, 2 Großeltern. 4 Großeltern.
Ja, das, aber da waren auch Kinder und so. Also ich finde es irgendwie.
Na, und dann gehen auch nicht alle hin.
Ich finde, der Schnitt haut nicht hin.
Es passen ja auch nicht alle rein.
Aber es kann doch nicht, wenn gesagt wird, alle sollen kommen, dann geht nur ein Siebtel hin. Das finde ich.
Ja, also das, ich glaube, es liegt daran, weil du gehst hin, deine Frau bleibt zu Hause. Ja, willst du mich jetzt verarschen oder was?
Nee, ich finde es aber einen unrealistischen Schnitt.
Ich finde es viel verwirrender.
Ich finde deine Rechnung gut. Die hilft mir, es etwas mehr zu verstehen. Aber ich glaube trotzdem, das lass es in 50% den Fall sein. In 50% der Fälle. Aber ich meine, wie viele Großeltern gibt es in so einem Ort?
Sehr viele, weil die Luft sehr gut ist.
So, auf jeden Fall sind sie dann da und dann Erdbeben. Und von 1 auf 100 Eskalation.
Ja,
das ist
also
wirklich so krass. Plötzlich verlieren die Leute Auto zu fahren und so.
Man muss auch mal ehrlicherweise sagen, diese komplette Stadt wurde aus Pappe gebaut. Ja. Es wackelt ein bisschen die Erde und sofort stürzt die Kirche ein.
Na,
sofort.
Wirklich gut an Vulkan. So,
also ich verstehe noch diese Schilder, die quasi nur auf einem so einem Pfeiler stehen.
Na.
Aber die Kirche stürzt ein sofort.
Ja, Mörtel war gerade alle, deswegen sind die Steine nur aufeinander gelegt.
Ja. Und so kleine Pappestückchen dazwischen geklemmt, wie man das so macht, wenn das Regal ein bisschen schief steht.
Ja, so baut man ja am Fuß eines Vulkans.
Und es sind auch alle Häuser sofort eingestürzt.
Ja.
Also es hat wirklich ein bisschen in der Erde gerüttelt. Und wir sehen das ja auch, es ist nicht das krasseste Erdbeben der Welt.
Ja. Ja, vor allem dann auch so, sie kommen dann aus dieser Halle raus, gerannt, die Leute rennen alle irgendwie weg in alle Richtungen. Ein Auto fährt Vollgas in ein anderes Auto rein.
Ja.
Aus überhaupt keinem Grund.
Nee, fahren einfach geht so nicht mehr.
Hintergrund macht Bild gesund, damit so ein bisschen was passiert, aber aus keinem anderen Grund kann das
macht
passiert
Bild
sein.
Gesund. Ich denke, Vordergrund macht Bild gesund.
Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, Fotografen sagen, Vordergrund macht Bild gesund und Filmleute sagen, Hintergrund macht Bild gesund.
Ich lerne so viele Dinge schon wieder. Ja, also das ist jedenfalls, ich finde auch gut, dass als das Erdbeben losging und schon die Decke von der Turnhalle oder was das war, Versammlungshalle, runterkam, Harry immer noch sagt, bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie drin, ja. Wo ich denke, ach, aber jetzt kommt gerade die Decke runter.
aber
wie die Leute auch völlig sofort so durchdrehen, dass sie auch bereit sind, andere Menschen tot zu trampeln. Also die Eskalationsstufe wurde hier am Set so schnell hochgedreht.
Absolut. Ich habe auch hier stehen Worst Built City, also wie die Stadt da zusammenbricht. Das ist schon.
Das ist völlig
das ist
lächerlich.
Wirklich,
es explodiert auch sofort alles.
Ja.
Also wegen mir die Tankstelle, I get it.
Ja.
Aber der Rest, warum explodiert der sofort?
Man muss aber sagen, dass der Vulkan ganz
wenn
cool
ich so
aussieht.
Eine Colaflasche umkippe, die explodiert ja auch nicht sofort. Ja, der Vulkan sieht super
aus. Der Vulkan
aus.
Sieht cool aus. In der Zwischenzeit, die Kinder kriegen Panik. Die sind ja alleine zu Hause, so wie du sagst. Es gehen ja nur die wichtigen Leute hin. Die Kinder von der Bürgermeisterin sind alleine zu Hause.
Aber nochmal kurz eine Frage zum
ja.
Vulkanausbruch.
Ja.
Also du willst mir sagen, dass das Vulkanologenteam,
mhm.
was seine Zentrale unten am Fuß des Vulkans hat,
ja.
diverse Messgeräte laufen ja mhm. da die ganze
mhm.
Zeit.
Mhm.
keine Sekunde vorher gesehen hat, dass jetzt der Vulkan ausbricht. Also weißt du, das erscheint mir so.
Aber sie haben es doch ganz kurz vor. Sie sagen doch so, ja, hier sind so diese seismischen Aktivitäten.
Nee. Als es wackelt alles, als
ja.
alles ausbricht, gucken
ja.
sie drauf und dann, ja krass, guck mal hier, es geht alles voll hoch.
Ja.
ja. Okay. haben wir jetzt aber auch selber gemerkt. Also das wundert mich einfach, weil schon allein der Weg, den das ja von unten nach oben. Also weißt du,
ja.
das muss doch für so ein,
also,
für so ein Team von mit so Messgeräten
man,
vorher zu senden.
Man kann nicht voraussagen, wann er ausbricht.
Nee.
Aber sie wissen, dass er jetzt ausbrechen wird, deswegen rufen sie die Bürgerversammlung ein, deswegen evakuieren sie ja auch schon.
Aber sie haben echt so eine Ruhe weg.
Naja, weil die Leute das auch alle nicht so richtig ernst nehmen, aber die wissen.
Ja, aber diese 18 Ursachen jetzt.
Die sind immer noch so ein bisschen unsicher, aber diese 18 Ursache ist einfach, weil sie wissen, dass es passieren wird. Es kann aber auch noch ewig dauern, bis es passiert. Aber deswegen berufen sie das ja ein. Also sie nehmen es schon ernst, aber sie können halt einfach nicht sagen, wann es passiert.
Ich bin, also.
Das ist das Problem an solchen
ja, aber
Naturphänomenen.
2 Minuten früher. Naja, will aber ich nicht von
dann,
ihnen.
Es ist, glaube ich, für Vulkanologen dann völlig Wumpe, ob es jetzt 2 Minuten oder 1 Stunde früher ist. Man kann es nicht vorhersagen.
Nee, aber es ist ja vielleicht nicht Wumpe für Leute schnell raus aus der Versammlungshalle.
Ja, aber die können es ja nicht vorhersagen. Also deswegen
aber
haben sie
zwei
die,
Minuten.
Deswegen haben sie die Versammlung ja einberufen, weil sie es nicht vorhersagen können. Es geht einfach nicht.
Es ist nicht okay.
Es ist in dem Moment, in dem es ausbricht, bricht es aus. Es ist nicht vorhersehbar. Es ist nur vorhersehbar, oh, da rumort es aber sehr in dem Vulkan.
Deswegen lass doch den Leuten nochmal so 6 bis 8 Stunden Zeit, bis wir uns heute Abend gemütlich an einer Stelle treffen.
Ne, das Ding ist ja, da fangen sie auch schon an zu evakuieren. Die Evakuierung ist ja...
Deswegen sind vielleicht nur 500 bis 1000 Leute da.
Die Evakuierung soll ja geregelt ablaufen und so, man will ja eine Panik vermeiden, wie sie dann nachher entsteht, wo sich auch Autos
aus dem Weg... Ich verstehe gar nicht, warum du diesen Film so verteidigst.
Ich verteidige doch den Film gar nicht, aber ich verteidige das große Feld der Vulkanologie.
Ja, aber... Ja. Ich finde auch gut,
vielleicht
dass...
Vielleicht möchte ich auch mal Steinforscher werden.
Wir sehen ja alle Häuser einstürzen im Prinzip.
Geologe.
Oder sehr viele zumindest. Und alle sind sehr, also so... Ne?
Ist Geologe, sind das Steinforscher? Geometrie? Ist das
ja,
die Geometrie. Kunst der Steine?
Ja, absolut. die Kunst der Steine vor allem. Das ist, wie du kannst einfach gucken.
Naja, die Kunst des Lebens, verstehst du? Also ich habe ja immer einen künstlerischen Approach an Dinge.
Genau, Mathe ist ja die Kunst der Zahlen.
Ganz genau, absolut. Mathematiker malen ein Bild aus Zahlen. Malen nach Zahlen heißt es ja nicht umsonst.
Jedenfalls ist die halbe Stadt schon alle schreien und fliehen und die Häuser fallen in sich zusammen und alles explodiert. Aber die Vulkanologenzentrale steht noch relativ lang, sind die da noch drin. Und ich wollte einfach nur sagen, Chapeau, Glück gehabt, dass euer Raum noch so lange Strom hat und steht.
So ein Vulkanologe weiß ja auch am besten, wo es am sichersten ist.
Total. Na. Und da geh halt hin und schick die anderen woanders hin.
So, die
Was ich sehr spannend fand übrigens war, Rachel und Danny versuchen jetzt schnell aus der Innenstadt zu Rachels Haus zu kommen, was offensichtlich ein bisschen abgelegen ist.
Rachel und Danny, Rachel, was, wer, wie, was, wo? Wer versucht was?
Also Rachel und Danny sind unsere beiden Hauptcharaktere.
Hä? Harry?
Stimmt. Nicht. Harry und Danny sind Namen, die ich oft verwechsle.
Ach so.
Harry und Rachel
versuchen
aus der Stadt zu kommen zu Rachels Haus, weil ihre beiden Kinder da sind.
Ja.
Und dann fand ich die Szene sehr spannend, wo er durch den Fluss fährt.
Das fand ich auch geil. Das fand ich das erste Mal so eine realistische Four-Wheel-Drive-Situation. Weil er hat halt so einen Safari-Wagen, ich weiß nicht,
Geländewagen.
Wie die heißen. So ein Geländewagen, die dieses, was man in der Stadt immer sieht, wo man immer denkt, okay, du Otto. Get over it, wie so den Auspuff vorne am an einem Beifahrer so einen hochgelegten Auspuff haben, wo der so nach oben geht, also quasi am Dach des Autos befestigt ist und was man in der Stadt wirklich nicht braucht, wo man wirklich sagen kann, Digga, du musst hier irgendwie auf den Rewe-Parkplatz, es ist keine, keine Four-Wheel-Drive-Situation. Get over it.
Ob er da hochkommt?
Aber da habe ich das erste Mal gesehen, warum das so ist, weil sie fahren nämlich durch einen Fluss, weil die Brücke ist voll, die Autos drängen sich, Autos fahren auch so zu zweit nebeneinander, wo eins nur hinpasst und also super weird und dann sagen sie, wir müssen da rüber und fahren dann durch den Fluss, der irgendwie flach genug ist und dann das Auto geht sehr tief ins Wasser.
Läuft auch voll
und dann sagt sie, ja bla bla, gefährlich der Motor und er sagt, ja, deswegen habe ich ja einen Schnorchel, was sozusagen diesen Auspuff erklärt und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen und fand es auch sehr realistisch, wie sie da so dann kurz hängen bleiben, dann kommt so ein anderes Auto, da fand ich es ein bisschen weird, weil die Frau kriegt dann mega Panik, dass ein Auto auf sie zutreibt, aber das treibt halt mit so 5 km/h auf die zu, also es macht so Bütsch, wenn es so gegen die donnert, aber da kriegt sie große Angst, dass
aber
das Auto...
Aber ich hätte auch Angst, wenn es so auf mich zukommt, die sind halt riesig, die Dinger und der
aber,
Fluss...
Ja, aber dieses zutreibende Auto sorgt dann dafür, dass sie aus diesem Leerlauf geraten und so den nötigen Stups kriegen, um dann wieder Grip zu bekommen und ans andere Ufer zu gelangen. Und das war eine sehr, sehr starke Szene.
Fand ich auch, habe ich auch aufgeschrieben. Szene im Fluss ist spannend.
Ich habe geschrieben, endlich mal real Four-Wheel-Drive. Das schreibt man ja 4x4.
Ja, ja. Und es ist ja auch, dass du natürlich als Junge einfach so ein bisschen geiles Auto und so. Ich höre mir so Fluss, fand ich halt gut.
Ja, du bist als Frau natürlich Fluss. Klar.
Ja, die Natur,
als
das
Mädchen,
Wasser.
Schön, Mädchen,
ja, ja.
Für Mädchen ist Fluss wichtig, weil da vielleicht auch ein Pferd vorbeikommt oder so. Und
für Jungen sind halt die Autos
für
wichtig.
Sind Autos.
Ja.
Ja,
geiler Schnorchel.
Auspuff am Dach, ja, ja, geil.
ich hab hier stehen Hubschrauber. Ach ja. Die Leute, der Hubschraubermann will 15.000 Euro in Bar.
Dollar?
Dollar in Bar, um die Leute mitzunehmen und rauszufliegen. Und der Chef von Harry versucht ihn aufzuhalten, weil er halt weiß, dass wenn der Hubschrauber diesen Aschestaub ansaugt, dass er dann abstürzen wird und genau das passiert dann auch.
Und der Hubschrauberpilot weiß es aber nicht, deswegen sage ich auch hier nochmal Props an den Hubschrauberpiloten.
Ja, dass der jetzt kein Vulkanausbruchsexperte ist.
Ja, aber dass du, aber dein Gerät musst du erkennen, dass das, wenn das so
ich glaube, das ansaugt, ist Hybris. Ich glaube, der weiß es eigentlich, aber wie alle so Leute ja oft dann irgendwie denken, ist, ich kenne meine Maschine besser.
Bei ihm sind ja dann auch nur so die Leute, die wir vorgesehen haben, die quasi das Kapital darstellen, also der Stadtrat und so, das sind die, die sich dann im Hubschrauber befinden und dem die Kohle geben.
Genau, und dann stürzt er ab und explodiert.
Genau. Und zwar genau vor den Augen von Harry und Rachel, die da gerade mit dem Auto langfahren. Der Hubschrauber stürzt vor ihnen ab und durch die Wucht des Aufpralls titscht er noch einmal über Harry und Rachels Auto drüber und hinter ihnen explodiert er dann irgendwie in irgendeinem Gebäude. Und sie sind nämlich gerade am Weg zur zum Haus von Rachel, wo sie dann feststellen, dass die Kinder mit dem Auto schon zur Schwiegermutter gefahren sind. Also die Kinder haben sich gedacht, der Junge hat gesagt, komm, ich kann Auto fahren, ich krieg das irgendwie hin, wir müssen eine Schwiegermutter retten. Und Harry und Rachel sehen dann einen Zettel, dass die Kinder bei der Schwiegermutter sind und müssen dann mit dem Auto auch zur Schwiegermutter fahren. Und fahren dann durch den Aschennebel in
quasi
dem
den Berg
ist.
Hoch, also auf den Berg zu.
Genau. Und dann kommen sie irgendwann da an bei der Schwiegermutter, also Harry und Rachel, wo die Kinder schon sind, weil die Kinder da irgendwie mit der Oma noch ums Haus rennen, weil sie den Hund noch suchen, und dann kommen irgendwann Harry und Rachel an, finden dann auch die Schwiegermutter und die Kinder nur den Hund nicht, aber sagen, komm, wir müssen los, und packt noch irgendwie die paar Sachen im Haus ein, die euch wichtig sind, und stehen dann im Haus. Und während sie im Haus stehen, beginnt dann der Lavafluss des Vulkans die Stadt zu erreichen, beziehungsweise dieses Haus, weil das ja sehr weit oben liegt, erreicht das Haus als erstes und frisst einfach mal kurz so eine die Rückwand auf.
Ja.
Während sie da gerade irgendwie stehen.
Sie sind hier im Wohnzimmer und die Rückwand fällt so auf sie zu und die Lava kommt ins Wohnzimmer rein.
Genau. Und dann rennt
und da ist dann natürlich Alarm.
Das ist Alarm. Sie rennen schnell raus, sehen, dass die Autos auch alle im Lavafluss schon sind, also nicht mehr zu erreichen und nicht mehr zu benutzen.
Rechts und links vom Haus im Prinzip, sie kommen nicht mehr weg, außer der einzige Fluchtweg ist der See.
Der See. Und sie, da ist ein motorisiertes Boot, ein kleines, so eine, wie heißt es, Nussschale.
Ja.
Und dann springen sie da rein und fahren mit dem Motor über den See. Und während sie so fahren und tuckern, fällt auf, dass Wasser
so
ins Boot eintritt. Genau, so ein bisschen eine Seefahrt, die ist lustig. Und Wasser tritt ins Boot ein.
Und zwar Wasser mit Rauch und Blubber.
Wasser mit Rauch und Blubber, was für uns normalerweise das Zeichen ist für einen geilen Cocktail, ist in diesem Fall kein so geiler Cocktail, denn Pierce sagt dann, ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen.
Ach ja.
Der See ist ja umgekippt, stimmt, und ist jetzt Säure.
Ja, der See ist jetzt Batteriesäure.
Ja.
Eine Sache, die ich vergessen habe, euch zu sagen, aber er fährt einfach geradeaus, wir vermuten, dass sie die andere Seite des Sees erreichen wollen einfach. Aber es frisst sich mehr und mehr
durchs Metall.
Irgendwann hört der nicht der Motor auf, aber die Vorwärtsbewegung. Und dann holt er die Schraube hoch und die Schraube wurde auch schon weggefressen von der Säure.
Genau.
Und dann ist die erste geniale Idee, dass Pierce Brosnan wickelt sich seine Jacke um seine Hand und paddelt. Der Oma, die natürlich jetzt von Schuld zerfressen ist, weil es alles ihre Schuld ist. Ist meine persönliche meistgehasste Person in diesem Film, weil
sie hat ja auch vorher zum Beispiel gesagt, als schon der Ausbruch ist und sie retten wollen,
ja,
sagt die Oma ja noch, dieser Berg wird uns niemals etwas tun.
Ja, die Oma ist völlig bescheuert. Wow. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon ausführlich gesagt haben, aber die Oma kriegt mehrere Anrufe, dass sie bitte da vom Berg aus ihrem Haus in die Stadt kommen soll. Sie weigert sich, so richtig sture alte Oma-mäßig, weigert sich einfach. Und deswegen fahren die Kinder dann dahin, sie abzuholen. Also sie bringt wegen ihrer Sturheit die Kinder in Gefahr. Deswegen müssen dann auch wiederum Harry und Rachel dahin. Und in dem Haus sagt sie, jetzt guckt mich nicht alle an, als wäre es meine Schuld. Ja, doch.
Ja.
Also weil es ist zu 5000% deine Schuld.
Man muss auch sagen, mit dieser Oma wird so dieses alte Schwiegermutterbild nochmal erzählt. Irgendwie, sie ist halt die Schwiegermutter, deswegen ist die Bindung von ihr und Rachel so nicht so 100%, als wenn
sie
Rachel Mutter
wäre.
Genau,
weil sie liebt natürlich
ihren
Sohn, aber der Sohn ist halt einfach abgehauen.
Genau,
so.
Und sie ist so die typische böse Schwiegermutter, die nur für Ärger sorgt. Und wie du sagst, sie ist von Hass zerfressen und und jetzt lässt sie sich von außen,
so lese ich das gar nicht,
von innen zerfressen, hast du ja eben gesagt.
Aber ich lese gar nicht, dass sie von Hass zerfressen. Ich lese einfach, dass sie eine dumme, sture Tante ist. Ja. Immer diese alten Leute, die irgendwo wohnen und sagen, ach, mir passiert hier schon nichts.
Ja.
Einfach die.
Ja.
Die dann irgendwie am Ende auch bei Katrina und hast du nicht gesehen, immer von den Rettungskräften eingesammelt werden müssen von ihren Dächern, weil sie halt so, ach, mir passiert hier schon nichts. Das Haus haben meine Eltern schon gebaut.
Ja, naja, bei diesen Katrina-Sachen, da ist schon was anderes, weil die Leute einfach auch an diesen Besitztümern hängen.
Ja, aber na, sie auch. So. Aber es ist halt, wenn dir einfach jemand sagt, also ich meine, wenn nichts passiert, dann geh doch später einfach wieder zurück. Ist doch auch nicht so schlimm.
Ja, aber es ist, glaube ich, schwer für Leute, sowas aufzugeben, was sie selber aufgebaut haben.
Ich sag nicht, dass es leicht ist, aber trotzdem. Und sie hat sich auch nicht einmal entschuldigt.
Naja, sie ist wirklich eine doofe Figur, aber mit den Leuten, die dann so bei so Wirbelsturm von Dächern geholt werden und so, da habe ich schon immer so ein bisschen so, großes Mitleid.
Es gibt ja auch so eine und solche. Es gibt ja auch Leute, die können nicht wegfahren. Und es gibt auch Leute, die können aus irgendwelchen Gründen nicht ihre Häuser verlassen.
Ist ja auch so ein bisschen bei Zaytun.
Aber es gibt auch Leute, die sind einfach stur.
Ist ja auch bei Zaytun diesmal, ist ja auch so ein bisschen, wie er so durch die Gegend fährt und die Leute da holt, die so Angst haben, die Sachen hinter sich zu lassen und zu verlieren, die sie sich irgendwie aufgebaut haben und so. Da habe ich schon einen Softspot für. Aber in dem Fall, diese Oma ist wirklich ätzend. Da habe ich keinen Softspot für.
Falls ich irgendwen verletzt habe, der bei Katrina auf dem Dach saß.
Wie bitte?
Es tut mir leid, falls ich irgendjemanden verletzt habe, der bei Katrina auf dem Dach saß. Ich sage auch nicht, dass es nicht gute Gründe gibt. Weil wie gesagt, was ist, wenn du kein Auto hast oder wenn du irgendwie körperlich nicht in der Lage bist, aus deiner Wohnung zu fliehen. Deswegen, aber ich rede auch nur von den Sturen.
Naja, es gibt ja schon so einen emotionalen Bond auch und der wird hier ihr auch ein bisschen erzählt, weil sie dann so Fotos einsammelt, so alte Fotos und irgendwie sagt, ach, all die Erinnerungen und so. Das wird hier auch versucht, aber sie ist trotzdem sehr ätzend, wie sie alle in Gefahr bringt. Und nachdem sie, wie du gesagt hast, innerlich zerfressen ist, wird sie jetzt auch äußerlich zerfressen oder gibt das zumindest als Incentive in die Situation. Denn als das Boot wirklich nur noch 5 Meter vom Ufer ist und sie aber sich nicht mehr fortbewegen und das aber jetzt schon der ganze Boden fast komplett zerfressen ist und jetzt gleich sinken wird. Und
auch der Junge in so eine unangenehme Panik verfällt.
Genau, und alle irgendwie opfern wird, sagt die Oma, es reicht und springt ins Wasser und zieht das Boot zum Ufer, zum Steg, alle springen auf den Steg, die Oma geht aber noch weiter durchs Wasser, das habe ich nicht so richtig kapiert, geht dann trotzdem nochmal 2, 3, sie hätte auch auf den Steg klettern können, aber läuft dann noch 2, 3 Meter
ja,
weiter.
Ja, ich glaube, weil sie das nicht mehr schafft, läuft also klettern.
Ja.
Und der Steg bricht ja auch sofort ein, als sie einmal drüber
ist. Ja, aber das fand ich irgendwie, aber sei es drum, und dann
schreiend übrigens.
Schreiend, ja, und legt sie ans Ufer und dann sehen wir auch kurz ihre Beine, die so aussehen wie bei diesem Pärchen, das in einem Hot Pool ums Leben gekommen ist, also so richtig so stark verletzt und zerfressen. Seltsamerweise ist jetzt in dem Moment, wo sie dann da liegt, auch ihre Lippen zerfressen, ihre Lippen blutig.
Ihre Lippen sehen komisch aus.
Und irgendwie,
ist aber eigentlich Lippenstift.
Es ist aber klar, dass sie diese Verletzung anscheinend nicht überleben wird.
Naja, genau, also sie tragen sie ja noch eine Weile. Es ist ja dann auch wieder hell und tags immer, also so. Oder der Asche irgendwie. Und sie versuchen zur nächsten Straße zu kommen und die Oma sagt, nee, leg mich hin. Und dann stirbt sie im Prinzip vor den Augen ihrer Enkel. Sehr dramatisch.
Ja.
Und ich habe auch so aufgeschrieben, da mussten jetzt richtig jahrelang Therapie her, weil die Kids einfach jemanden so haben sterben sehen, der ihnen sehr am Herzen liegt.
In der Zwischenzeit kommt übrigens auch die Nationalgarde.
Gute Traumasituation. Genau, im Ort kommt mittlerweile die Nationalgarde an und evakuiert alle, die es selber noch nicht geschafft haben.
Auch so mit Gewehren und so, wo ich denke, so wollen die den Vulkan erschießen? Oder was ist da
absolut
jetzt genau die Idee?
Ja. Naja, da geht es ja wahrscheinlich auch um so einen Selbstschuss, wenn Leute nicht mitkommen wollen oder wenn dann doch Leute looten und so.
Ja.
Also da, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die das einfach immer.
So, jetzt habe ich hier, was habe ich hier stehen? Seltsamer Paul-Unfall. Ach ja, genau. Paul ist ja der Chef unserer Vulkanologen-Gang. Die versuchen auch zu fliehen, die sind auch die letzten im Ort, folgen der Nationalgarde. Die Nationalgarde und das Team von Paul sitzt alle in diesen Nationalgarde-Jeeps irgendwie, die so
sie beobachten im Prinzip auch, wie der Berg noch weiter explodiert und gehen irgendwie davon aus, glaube ich, dass auch Harry es auch nicht geschafft hat oder einen anderen Weg gefunden hat oder wie auch immer.
Genau, und während das Vulkanologenteam mit der Nationalgarde in 2 Nationalgarden-Jeeps vorwegfährt, fährt dahinter Paul noch mit dem Vulkanologen-Bulli.
Ja.
So ein VW-Bus.
Ja.
So, also lass ihn auch wenigstens vorfahren. Aber
ja, oder nimm ihn halt in irgendein Auto, was ein bisschen Gelände schafft.
Genau. Und dann fahren sie und
ich habe mir das versucht so zu erklären, dass da vielleicht das ganze teure Equipment drin ist.
Klar, aber
so.
Dann hätte man ihn trotzdem vorlassen können oder absolut. Zwischen diese beiden Wagen oder so. Aber er fährt halt hinter denen und dann fahren sie über eine Brücke. Die Brücke wird von den Fluten mitgerissen.
Ach so, weil auch noch der Damm bricht.
Genau, weil der Damm bricht, klar. Und die zwei Nationalgardeautos kommen gerade noch über die Brücke aufs Festland. Aber Paul bleibt mit dem Bulli auf der Brücke, die jetzt gerade wegbricht vom Ufer. Er kann noch aussteigen, aber er schafft es nicht mehr, ans rettende Ufer zu springen und wird dann plötzlich so hochgerissen und die anderen sehen, wie er von den Fluten verschlungen wird mit dem Bulli.
Mich hat es sehr mitgenommen. Ich fand es eine sehr bewegende Szene.
Echt? Mhm. Ich fand, es sah so komisch aus alles. Es sah so
Naja, es ist halt 1997. Ja,
ist egal. Gab auch,
meine Freundin auch, ist weg und bräunt sich.
Es gibt andere Katastrophen aus den 70ern, die mich berühren, auch in so Szenen. Aber da, das sah irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie, das war auch so sinnlos, den zu opfern. Also klar, er musste geopfert werden, weil er der Einzige war, der es nicht geglaubt hat und so. Aber trotzdem irgendwie, weiß auch nicht. Das war irgendwie so reingeschludert, fand ich. Ich fand es irgendwie auch rhythmisch im Buch irgendwie unlogisch. Also ist klar, wir brauchen Zeit, damit im Off die anderen irgendwie weiterkommen, aber es war irgendwie, weiß ich nicht, hat sich unhomogen angefühlt.
Du, ich fand nicht.
Guckst du mich mit leerem Blick an?
Ich fand's gut.
Okay. Jetzt ist es mit Rachel, Harry und den Kindern so, dass sie rumfahren und dann sehen sie den Hund auf irgendeiner Böschung, laden den anderen ins Auto ein, sagen, komm,
springen. Fahren über fast glühende Lava.
Sie fahren noch nicht Lava. Und das ist interessant, das wollte ich dir gestern schon erzählen, das habe ich mir aber dann gestern extra für heute aufgehoben, beziehungsweise für diesen Podcast aufgehoben. Ich habe nämlich zuletzt, es gibt ja diese Seite Quora, wo Leute Fragen stellen können, dann von Fachleuten beantwortet bekommen. Und da habe ich zuletzt die Frage gelesen, wie es ist, wenn man in Lava versinkt. Und wie schnell man in Lava versinkt und so. Und da haben die erklärt, dass man niemals in Lava versinkt. Man kann nicht in Lava versinken, weil die Dichte von Lava höher ist als die eines Menschen. Weil das ja Stein ist. Und die Dichte von Stein ist einfach super hoch. Da kann niemals etwas drin versinken.
Ja.
Man kann nur, es kann halt verbrennen. Also man kann halt verbrennen nach oben, von unten nach oben, weil halt die Lava so heiß ist. Aber man kann niemals drin versinken. Ein Mensch kann nicht in Lava versinken, weil die Dichte von Lava höher ist als die Dichte eines Menschen.
Das heißt also, all hier Herr der Ringe, alles Lügen.
Interessant, oder?
Ja.
Das fand ich sehr, sehr faszinierend.
Stimmt. Aber dann haben sie es richtig gemacht, weil sie versinken nicht drin, sondern die Reifen fangen nur Feuer.
Genau.
Und sie fahren dann darüber, dann springt der Hund ihnen noch, quasi retten sie noch den Hund und landen dann, kommen dann im Ort auch an.
Ja.
Und dann passiert aber eine große Explosion und die pyroklastische Wolke.
Sagt er noch, das ist eine pyroklastische Wolke.
Genau. Die entweicht und da habe ich mich belesen, dass die mit... Das ist ein Gasgemisch sozusagen, was fast solide ist und bewegt sich, sieht einfach aus wie eine riesengroße Explosionswolke. Wie
eine brennende Wolke.
Genau, und bewegt sich mit 700 km/h vom Berg ins Tal.
Na gut, dass sie ein schnelles Auto haben.
Und ja, weil das fährt ja ungefähr 700 km/h und nimmt alles mit. Also das sah richtig atombombenmäßig aus. Es ist durch die Stadt gefegt und hat jedes Haus ist einfach explodiert, was noch stand. Und sie versuchen davor wegzufahren. Das ist natürlich nicht machbar. Und dann hat Harry aber die Idee und fährt auf den Mineneingang zu, wo sie ganz am Anfang des Films den frechen Jungen rausgeholt haben.
Na.
Eine stillgelegte Mine. Und fährt durch die Tür in die Mine rein und rettet sie damit. Wobei ich auch dachte, verschließt das Auto die Mine wirklich so, dass diese Wolke da plötzlich gar nicht mehr reinkommt. Aber ist ja, sei es drum, finde ich einen okayen Safe.
Ja.
Und dann sind sie quasi im Auto eingeklemmt in der Mine und klettern alle vorne aus der Windschutzscheibe raus in das Geheimversteck von dem kleinen Jungen, der Getränke, Kekse und Licht
und Mixtapes
und Pornos an diesem Ort hat. Und können da alle kurz mal durchschnaufen, was sehr, sehr gut ist.
Pyroklastische Wolke finde ich ein extrem cooles Wort. Ich habe nicht richtig verstanden, deswegen habe ich pyroplastische Wolke aufgeschrieben.
Ja.
Schien mir irgendwie logisch wegen Pyro und auch so plastisch, weil die so fest ist, aber pyroklastisch ist dann natürlich der Fachbegriff.
Ich hoffe auch, dass ich das übrigens richtig gesagt habe gerade.
Und dann sitzen sie da unten so und denken, okay, wir sind erstmal in Sicherheit. Ich als Drehbuchautor hätte es ja jetzt so gemacht, dass quasi die Mine am und am Fuße des Berges irgendwie wieder raus, also dass sie jetzt da durch die Mine einen Weg finden müssen, um wieder rauszukommen.
Weil hinter ihnen alles verschüttet ist.
Genau. Aber die Drehbuchautoren oder der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin von Dante's Peak hat einen anderen Weg gewählt, nämlich
pyroklastisch.
Wie?
Pyroklastisch.
Pyroklastisch.
Du hast also doch recht. Naja. Der pyroklastische Strom nennt man das.
Naja, verstehe. Der Weg im Drehbuch ist nämlich jetzt folgender, dass Pierce zurück zum Auto geht, denn auch hier wird wieder ein Kreis geschlossen, der in diesem Film hochgradig angemeldet wurde. Er hat im Auto diesen NASA-Peilsender, den sie am Anfang von diesem Roboter abgemacht haben.
Elf heißt der.
Elf heißt der. Electric Low Field Operator oder so. Und er will diesen Sender aktivieren, weil der extrem leistungsfähig ist, weil er eben von der NASA ist, damit die anderen ihn da auch finden, wenn sie dann jetzt anfangen zu evakuieren, wenn die pyroklastische Wolke wieder weg ist.
Ja.
Und,
wobei ich dachte, ihr seid jetzt ja 10 Meter oder 20 Meter von dem Ding entfernt. Lasst es doch da liegen. Wenn sie das Ding finden, haben sie euch auch gefunden.
Wie, wenn sie das Ding finden? Also du meinst, dass sie automatisch in der Mine suchen, oder?
Ja, also wenn sie nach dem Ding, oder muss er das anmachen?
Ja, er muss es anmachen.
Ah, okay, sorry, das habe ich nicht verstanden.
Ja, nee,
ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss er das denn zu ihnen holen?
Nein, er muss es anmachen, es geht nur ums Anmachen. Und dann geht er hin und jetzt passieren so ein paar super seltsame Minenunfälle. Da kommt andauernd Geröll runter und Balken und so, was ja okay ist, aber auch so, dass man so denkt, okay, dieses lose Geröll, das da gerade runterkommt, das muss da oben quasi gelegen haben, in einem Schacht oder sonst wo, und das sieht man ja dann, und er geht trotzdem so dumm die Dumme,
es
geht immer so weiter.
Es sind vor allem auch riesengroße Steine,
ja.
Der wäre auch schon 15 Mal gestorben.
Ja, und er geht dann ins Auto und dann wird quasi das Autodach auch so runtergedrückt von der Last der Steine, die da drauf fallen durch diese Erschütterung. Und
das habe ich schon noch verstanden, weil sie ja auch die Balken weggefahren haben, als sie reingefahren sind.
Er bricht sich übrigens auch kurz noch den Arm und man
so
sieht
ganz
so den Knochen
eklig,
so rausstehen.
Der Knochen stückt so, das war eklig.
An der Elle, da hat sich irgendwie die Elle gebrochen.
Oh, ganz eklig.
Und
übrigens bis zum Ende, wo er auch alle umarmt, hat ihm keiner Schmerzmittel gegeben.
Stimmt, aber verbunden haben sie schon so ein bisschen.
Ja, aber
mit so Gaffertape.
Leute, ganz ehrlich, wenn der Knochen rausguckt, tut es euch richtig weh.
Und ich glaube, da ist es wieder so weit, dass es nicht mehr weh tut. Ich glaube, da ist dann so, weil wenn ein glatter Bruch da rausguckt, dann merkst du es, glaube ich, gar nicht mehr.
Absolut, nö. Wenn deine Haut so aufgerissen ist, das tut überhaupt nicht weh.
Dann ist er im Auto und die Steine aufs Dach, er wird im Auto eingeklemmt und im letzten Moment schafft er es, das Gerät anzuschalten und freut sich und liegt dann da unter dem Geröll begraben in dem Auto und dann sehen wir, wie er gerettet wird.
Genau, weil irgendwo anders in der Station, die aufgebaut wurde von der Armee, sind unsere Vulkanologen wieder und sehen, was bedeutet das Piepen an diesem Gerät?
Genau.
Und sehen, dass es blinkt und wissen, wo sie hin müssen.
Genau.
Und dann kommt eine circa 5000-köpfige Rettungsmannschaft zu der Mine mit allem Gerät und allen Fahrzeugen, die man sich denken kann, und holen die da raus.
Genau. Und dann haben sie sich alle wieder in den Arm und dann fängt auch sofort der Abspann an.
Ja, ich finde auch so lustig, dass mit so einer fröhlichen Happy-Musik dann quasi so ein Hubschrauber wegfliegt. Aber wir sehen halt, dass es halt diesen Ort nicht mehr gibt.
Ja.
Da wurden 7400 Menschen ihres Zuhauses beraubt. Es haben auch sicherlich nicht alle überlebt. Und aber hey, die vier können Hochseefischen fahren.
Ja, das verspricht der Familie noch, um durchzuhalten. Wenn wir das hier schaffen, dann gehen wir alle Hochsee angeln und am Schluss sagen sie,
denn
komm.
Denn sie sind jetzt eine neue Familie.
Und dann steigen sie in den Hubschrauber und sagen, komm, wir fliegen jetzt nach Florida und machen das. Also wir lassen das auch alles hinter uns, auch die Bürgermeisterin übrigens, Props nochmal. Weil was soll sie jetzt noch bürgermeistern?
Absolut.
Den Ort gibt es ja nicht mehr.
Dass sie irgendwie da, wo auch die Presse und die Armee und so ist, vielleicht einfach ist und hilft ihr, den Ort mit aufzubauen oder zu gucken, ob noch irgendwo Leute verschüttet sind.
Da muss man so abwägen. Einerseits den Leuten helfen, andererseits Florida.
Andererseits
soll sehr schön sein.
Einerseits da auch einfach als Ansprechpartnerin weiterhin fungieren, andererseits Pierce Brosnan vögeln.
Ja.
Da werden einfach Entscheidungen getroffen.
Und da kann ich alle ihre Entscheidungen nachvollziehen.
Und da geht mir auch so ein Happy-End-Feeling im Bauch auf.
Aber das habe ich mich noch gefragt am Ende. Wenn es einen Ort gar nicht mehr gibt, kann man dann noch Bürgermeister davon sein?
Naja, wahrscheinlich gibt es ja auch schon noch so Aufräumarbeiten und so.
Na?
Und da bist du ja schon noch der Chef.
Oder könntest du ja sagen, naja, komm Leute, wir reden hier wirklich nur noch barely über einen Ort.
Ja.
Das könnt ihr auch ohne mich.
Das stimmt.
Also interessante philosophische Frage zum Schluss. Kann man noch Bürgermeister sein von einem Ort, den es nicht mehr gibt? Vielleicht nehmt ihr diese kleine Frage auch mit. Das wäre auch das, was wir euch hier gerne mitgeben würden.
Ja, besprecht es auch gerne mit euren Partnern und Freunden.
Egal, verheiratet oder nicht.
Ich glaube auch, dass sich der Charakter eines Menschen an dieser Frage klären lässt.
Das glaube ich auch. Also da könnt ihr dann auch testen, ob ihr die richtige Person an eurer Seite habt. Je nachdem, wie sie diese Frage beantwortet. Ob sie sagt, ich würde lieber an See fischen gehen oder ich würde lieber aufräumen.
Ja. Okay.
Auf dieser fröhlichen Note entlassen wir euch in den heutigen Tag.
Ja, das tun wir.
Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
Zahlreich erschienen seid.
Nächste Woche gibt es ja hier eine große Premiere.
Ja, stimmt.
In diesem Podcast, auf die ihr euch alle schon wahrscheinlich massiv freut, vor allem Maria. Und wenn ihr jetzt Fragen an uns habt zu Dantes Peak, wenn unter euch vielleicht Geologen sind oder Vulkanologen oder vielleicht auch Erdbeben, wie nennt man Erdbebenforscher? Was ist das?
Seismologen.
Ja, ist das die Erd-, ist das die, na, nee. Seismologie ist Erdaktivität, aber Erdbebenforscher, da gibt's auch, es gibt doch
bestimmt Erdbeben, so entstehen ja vor allem aus Erdaktivität.
Ja, es gibt doch bestimmt so einen Begriff, so einen lateinischen Begriff für Erdbeben. Terraterrorforscher. Also wenn solche Leute unter euch sind, die jetzt sagen, es hat mich beim Hören dieses Podcasts mehrmals massiv geärgert, was da für Halbwissen und Unwahrheiten verbreitet wurden, ich möchte das jetzt gerade stellen und klarstellen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
wimav@poolartists.de.
Und wir freuen uns, das dann aufzugreifen und falls wir da irgendwas falsch gesagt haben, das dann noch richtig zu stellen. Denn wir sind ja in erster Linie ein Wissenschaftspodcast, das wissen die wenigsten. Aber wir schieben euch Wissen immer so unter, ohne dass ihr das merkt. Ihr werdet schlauer durch diesen Podcast. Es ist wie, als wenn man eine Sprache im Schlaf lernen würde, was man immer hofft. So funktioniert das hier bei WIMAV, indem wir euch Wissen beibringen, ohne dass ihr es merkt. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe es doch gemerkt und möchte das öffentlich machen, dann könnt ihr uns auch öffentlich schreiben unter unserem Twitter-Handle @wimaffaweg.
Weil Wimaff schon weg war.
Und dann können wir das alles öffentlich ausfechten oder auch einfach links liegen lassen, denn diese Art Wissen zu vermitteln ist genau unser Style.
Absolut.
Es war uns nicht einerlei und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, was ist so ein Vulkanologengruß? Was glaubst du, wie die sich so grüßen?
Tschüss!
Ey, lass die Lava locker, sagen die, glaube ich.
Deswegen. Lass mal die Lava locker.
In diesem Sinne, lass und, die Lava locker.
Für die Kenner ist es Magma bis später.
Ja, Magma bis später, lass die Lava locker. Wir hören uns wieder. Bis dann, macht's gut.
Tschüss! Was?
Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Wie
Wiedersehen.